Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 117 des VR-Podcast. Ich, der Nanni, darf euch ganz liebenswerterweise begrüßen und ich sage auch dem charmanten und heute Morgen gut aussehenden Hanni, guten Morgen und hallo.
Ja, hallo. Guten Morgen.
Ja, wir machen es kurz und schmerzlos heute bei der Folge 117 und starten direkt mit den interessanten Infos, denn Elon Musk hat sich nochmal zu Wort gemeldet, diesmal nicht, so finde ich es, in der Kuriositäten-Ecke, sondern in unserem ganz normalen Infoblog. Und zwar verspricht Elon Musk hochauflösende VR-Livestream ja, von der nächsten Mondmission oder seiner Mondmission.
Seine Mondmission, ja. SpaceX soll starten in 5 Jahren. Und
wie es ja auch in der Zeitung stand, dann mit dem ersten richtigen Weltraumtouristen oder Mondtouristen. Weltraumtouristen hatten wir ja schon.
Mondtouristen, ja. Yusaku Maezawa.
Genau. Der Mann im Mond.
Ein Japaner, der möchte gerne der erste Mondtourist werden und das Ganze kann man dann hier von der Erde live verfolgen. Der Livestream.
Ich meine, man fragt sich, wie wird man denn erster Mondtourist? Muss man, ich nehme an, Geld haben?
Okay. Genau.
Aber darüber hinaus, ich musste so ein bisschen schmunzeln, als ich das Foto von Elon Musk und unserem ersten Mondtouristen sah, dachte ich mir auch, er hat natürlich noch andere Vorzüge, so Größe und Gewicht spielt ja auch immer eine Rolle bei Raketen und Kosten. Er ist ja jetzt nicht der Größte und bringt wahrscheinlich die Hälfte von uns auf die Waage, aber nun gut, das ist sein Vorteil in dem Fall. Also sind wir erstmal, denke ich, raus.
Meinst du, das kostet dann auch weniger für ihn?
Ja, oder es ermöglicht ihm vielleicht die Möglichkeit, weil wir bräuchten ja den ersten Transporter, der dann zum Mond fliegt.
Meinst du, wir müssen das Doppelte bezahlen?
Ja, gegenüber unserem Herrn hier schon. Hm. Ja, aber worum geht es im Detail? Weil wir reden ja eigentlich über VR und nicht über Mondmissionen.
Ja, es geht um einen VR-Livestream von dieser ganzen Aktion und das Ganze in Echtzeit, beziehungsweise in nahezu Echtzeit.
Abzüglich der Lichtgeschwindigkeit, so sprach ja, genau. Er davon. Ist natürlich auch eine gewisse Risiko oder ein bisschen mit Risiko behaftet.
Die Aussage?
Ja, nein, auch das so durchzuführen. Wie ist das so? Ich weiß ja nicht, wie das mit den aktuellen Streams und so aussieht, aber ich kannte mal das so, dass noch so ein roter Knopf zwischen Zeitpuffer dazwischen ist, seit der ersten oder zweiten Challenger oder das Dings da hier, Raumschiff-Katastrophe.
Ja, okay, gut. Aber das wird dem Herrn Musk wahrscheinlich egal sein.
Ja.
Wenn da was passiert, dann passiert da halt.
Ja, da passiert ja nichts.
Das nee, ist ja eben. Ist ja wahrscheinlich auch überzeugt von seinen Aktionen.
Ja, aber interessant ist ja für uns, wie will er denn diesen Livestream schaffen? Und hochauflösenden Livestream wohlgemerkt. Also das bedarf ja dann auch einer gewissen Datenrate, die dann in Echtzeit transferiert wird.
Ja, er hat ja auch noch 5 Jahre Zeit, das zu schaffen.
Richtig. Und will dafür sein, ja nicht minder interessantes Projekt, dieses Starlink ja nutzen. Das soll ja weltweite Internetpräsenz für jedermann schaffen im 1-Gigabit-Bereich mit den geplanten 12.000 Satelliten.
Das ist eine Menge.
Das war das ganz, mir auch so vorgestellt.
Ganz schön viel Müll, was da dann rumfliegt.
Naja, aber ich bin da schon gespannt drauf. Und eine weitere Info in seiner Ankündigung war ja, dass diese Videoanimation ja auch praktisch von der Qualität her was nie Dagewesenes zeigen soll. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hattest. Er hatte doch irgendwie gesagt, dass
das
ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht, aber
nicht gelesen.
Naja, ich sag mal, wie in der Überschrift auch beschrieben, hochauflösend und immersiv. Man würde sich fühlen, als wenn man mittendrin dabei ist.
Und das dann bräuchte halt mir gar nicht Livestream in High Definition VR. Das ja. Sagt er, aber.
Und wir brauchen da nicht so viel Zahlen wie der Japaner.
Nein. Wahrscheinlich nicht. Es wird ja wahrscheinlich dann eh billiger. Also der erste, klar, der muss noch viel bezahlen.
Aber der dritte, der
geht. In 20 Jahren ist das ja wahrscheinlich gang und gäbe, dass man zum Urlaub auf den Mond fliegt.
Ja. Ja, von Elon Musk zur oder nochmal, wir haben ja schon ein, zwei Mal in den vergangenen Wochen drüber gesprochen, über die Oculus Connect 5.
Und auch da kann man live dabei sein.
Und ich glaube, hier war die Ankündigung, dass es was ganz Besonderes ist, wenn ich gerade den Artikel lese oder sehe. Das,
ja. Also klar, bei Elon Musk, da wissen wir ja nicht, was in 5 Jahren ist. Da wird, natürlich wird da einiges an ein großer Qualitätssprung gegenüber heutigen Livestreams zu verzeichnen sein. Deswegen, aber am 26. September diesen Jahres startet die ja schon, die Oculus Entwickler Conference. Und da ist natürlich jetzt keine Zeit mehr, an der Qualität zu schrauben. Und da verspricht man uns, dass man auch da schon live dabei sein kann mit einer Social Streaming App namens Venues, wo man gemeinsam mit anderen Nutzern in einem großen Kinosaal diese das Programm verfolgen kann.
Genau, und im Wesentlichen handelt es sich da um die Keynotes und auch um die E-Sports-Ereignisse.
Genau.
Und sicherlich ganz interessant. Und die Keynotes werden in 180 Grad übertragen. Das würde einem ja doch schon einen gewissen immersiven Eindruck geben, wenn dann der Sound noch irgendwo natürlich sich anhört, kann ich mir schon vorstellen, dass das ein ganz nettes Erlebnis ist. Ob mit oder ohne Avatare links und rechts daneben, aber finde ich ein ganz lustiges Gimmick. Zumal man mit denen auch sprechen soll oder kann. Man kann sie auch stumm schalten, aber weiterhin finde ich sehr schön, dass dann halt diese Vorträge mit ergänzenden Infografiken à la Galileo im Prinzip ergänzt werden, aber finde ich, kann auch nicht schaden. Und was ich dann besonders toll fand, obwohl ich jetzt nicht so der E-Sports-Zuschauer bin, ist, dass da halt eine brandneue Technologie, und die meinte ich eben, da war ich verrutscht, eingesetzt werden soll. Und zwar sind auch hier 180 und sogar 360-Grad-Videos direkt aus der Spiele-Engine generiert. Ich glaube, das könnte richtig gut aussehen.
Das könnte...
So eine virtuelle Kamera bei FIFA. Ich
meine, wobei da natürlich um dann FIFA, wieder viel mehr Daten übertragen werden müssen. Ne?
Ja, das ist
vielleicht richtig. Sich wieder auf die Qualität auswirkt.
Ja.
Und wie ist das? Sitzt man dann in einem 360-Grad-Kino oder was?
Ja, ist sicherlich mal interessant reinzuschauen. Reinschauen können alle Oculus Go und Samsung Gear oder alle, die auch auf dem Store zugreifen können, Nutzer. Für die HTC Vive war, glaube ich, noch gesagt worden, dass die Venus oder wie es ausgesprochen wird, noch nicht am Start ist, richtig?
Ja, und ich glaube aber auch für die Oculus Rift
nicht. Ja, auch noch nicht. Nein, nein,
also genau.
Nur für die mobilen Geräte. Und was noch Voraussetzung ist, ist ein Facebook-Account. Gut. Sollte dann, wenn man es vorhat, nicht das Problem sein. Legt man sich
das halt wahrscheinlich generell Voraussetzung
94. Fake-Account an.
Oculus-Produkte.
Ja. Richtig. Ja, weg von Oculus zu deinem Lieblings-Internet-Browser.
Mein Lieblings-Internet-Browser?
Ja, das sage ich mal so. Ich habe den damals vor Jahrzehnten durch dich kennengelernt.
Ach so.
Okay. Und wusste gar nicht, dass es was anderes neben Windows Explorer gibt. Damals.
Ja, aber die herkömmliche Variante ist natürlich mein Lieblingsbrowser.
Ja.
Der Firefox. Und Firefox bzw. Mozilla hat ja auch vor einiger Zeit, haben wir auch schon mal drüber berichtet, eine VR-Version seines Browsers angekündigt. Und ich glaube, irgendwie so eine Art Beta-Version gab es bisher auch schon. Und jetzt ist die Version 1.0 erschienen in den Stores. Und da kann ich dann, oder können Oculus und Daydream-Nutzer und Vive. Auch Viveport-Nutzer drauf zugreifen. Ja, und dieser Browser hat natürlich ein paar besondere Features, neben den ganz normalen 2D-Internetseiten, die er natürlich auch anzeigen kann, hat er natürlich ein Virtual Reality Oberfläche, ein eigenes Menü, in dem dann auch schon VR-Anwendungen und Videos und dergleichen vorgeschlagen werden. Es gibt eine Suchfunktion mit Spracheingabe, über die man dann schnell Virtual Reality Inhalte finden können soll. Ja,
ist, denke ich, auch relativ interessant und wichtig, wenn sie funktioniert, weil das ja doch maßgeblich bislang auch immer ein gewisser Hinderungsgrund war, ich sag mal, elegant und schnell durchs Netz zu surfen. Man konnte sicherlich einen gezielten Inhalt suchen und dann hat man auch das gefunden, was man wollte, aber mal so einfach so ein bisschen rumstöbern war doch immer ein bisschen lästig bislang.
Ja.
Aber interessant ist halt auch, dass die Entwickler so ein bisschen davon auch überrascht wurden, doch wie viel Arbeit sie hineinstecken mussten und nicht mehr viel von dem ursprünglichen Browser übrig geblieben ist, so habe ich das Gefühl, um halt ein wirklich angenehmes und interessantes Bearbeiten oder Nutzen des Firefox VR oder Firefox Reality 1.0 zu gewährleisten halt. Das fand ich schon interessant. Das hat auch vielleicht zu der Verzögerung geführt.
Vielleicht, ja.
Eins finde ich natürlich besonders interessant. Es gibt noch so ein paar Dinge, die halt noch fehlen, wie Favoriten und so. Da fragt man sich, was ist denn daran so schwer? Warum ist denn das nicht da? Aber das soll dann in der Version 1.1 relativ zeitnah kommen. Aber der Privatmodus, den gibt es schon. Naja, okay, ich meine, kann auch helfen, wenn man an andere Infos oder News von uns denken, wie die Virtual Reality genutzt wird, okay.
Na gut.
Aber da hat ja Firefox schon immer Wert drauf gelegt, dass ja die Spuren im Netz möglichst gering bleiben, beziehungsweise auf dem eigenen Rechner.
Genau, da geht es ja drum um den eigenen Rechner. Ja, und 360-Grad-Videos gehen auch noch nicht, ne? Die sind geplant, aber ja, das wäre natürlich eine wichtige Funktion für so einen VR-Browser.
Aber ich denke, da muss man sich bei Mozilla keine Sorgen machen.
Nö, da kommen ja alle naselang Updates. Also das sehe ich jetzt auch nicht als Problem.
Ja, wo man sich vielleicht mehr Sorgen machen konnte bislang, um nochmal wieder so einen richtigen Übergang rauszuhauen, ist, dass wir immer wieder von der Pimax 8K und 5K Plus berichtet haben, aber nie konkrete Infos dazu geben konnten. Jetzt haben tatsächlich, wenn ich das richtig sehe, 3 Tester aus der VR-Branche mal einen Einblick in die 8K M2 und 5K Plus nehmen dürfen.
Okay, ja, dann erzähl mal. Die Info hatte ich jetzt in meiner Liste nicht.
Achso, okay, die steht nicht im...
Die steht nicht auf unserer Infoliste, aber gut.
Ja, das ist exklusiv, das ist brandheiß und exklusiv. Nein, also wir haben doch immer mal wieder über die Pimax berichtet und es wurde auch ein riesen Hype drum gemacht und jetzt ist es soweit, dass tatsächlich 3, Fachleute, die testen durften. Einer davon hat einen etwas längeren Artikel verfasst. Irgendwie hat das zwar ein bisschen den Anschein, als wenn er von der Firma auch 2, 3 Brillen geschenkt bekommen hat. Er spricht tatsächlich von der, und ich mache es jetzt auch ein bisschen kurz, damit es für dich nicht zu langweilig wird. Du kannst jetzt mal in die Hörerposition wechseln. Er spricht tatsächlich von den Brillen der nächsten Generation. Und da war ich natürlich total, also er spricht von 2.0. Und da war ich natürlich total fasziniert, wie dieses als Kickstarter gestartete Kampagne jetzt eine 2.0-Brille jetzt zu dem Zeitpunkt rausbringt. Und dann bin ich einfach mal so ein bisschen durch die Kategorien gestöbert. Sie machen eigentlich alles richtig, aber ich habe bis zum Ende des Artikels nicht so richtig gefunden, was sie eigentlich besser machen. Außer, dass sie kein Global Player sind oder waren und trotzdem ein qualitativ hochwertiges Headset geschaffen haben. Aber vielleicht doch die Vorzüge mal ganz kurz. Also es ist 560 Gramm schwer bzw. leicht. Damit kann es also absolut mit konkurrieren. Ob man jetzt das Design, dieses riesen V im Prinzip schön findet oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Sie trägt sich jedenfalls ganz angenehm. Und ja, das ist, denke ich, mitunter auch schon mal am Anfang das Wichtigste. Dann gibt es natürlich wie bei allen Headsets ein Installationsprogramm, was recht reibungslos funktioniert. Hier wäre zu sagen, dass Sie beim Tracking auf das Lighthouse-Tracking 1 und 2 zurückgreifen. Also damit ist das schon mal gesichert und das eigene Tracking für den Controller scheint auch sehr gut zu funktionieren und ja, schafft halt die notwendige Haptik in dem Fall. Der Riesenvorteil ist natürlich das Sichtfeld bei der Brille. Das sieht man ja auch schon dem Design an. Das haben wir auch immer wieder besprochen und das ist im Prinzip auch der größte Vorteil. Und wenn wir dann noch weiter auf das Display zurückgehen, ist es im Gegensatz zu der HTC Vive Pro kein OLED-Display, sondern ein normales Display. Was heißt normal? Was ist da schon normal? Aber es wartet dann halt auch mit den Schwächen auf, dass die Schwarzwerte nicht so richtig schwarz sind, sondern noch leicht ins Gräuliche gehen. Wobei der Berichterstatter hier sagt, dass das im Zuge der Spielerfahrung oder der Anwendungserfahrung dann auch irgendwo in den Hintergrund tritt. Farben und so weiter sind ganz in Ordnung und von daher passt das im Prinzip. Aber immer noch nicht das 2.0, finde ich. So, und dann kommt natürlich einher.
Hast du es bestellt?
Nein. Dann kommt es natürlich einher, dass die Auflösung natürlich angesprochen wird und da ist natürlich die 8K M2 natürlich ein wahnsinniger Vorteil. Ist natürlich eine riesige Auflösung mit dem winzig kleinen Problem, dass selbst die 1080 Ti oder wie sie heißt, GTX Grafikkarte leider sie nicht ausreichend befeuert. Zur Folge hat man eine hohe Auflösung eingestellt, sehen kleingeschriebene Texte schlechter aus wie bei der niedrigeren Auflösung bei herkömmlichen Brillen. Hat man nun die Chance und es wird auch irgendwo eine Grafikkarte mal beworben, den Namen habe ich mir jetzt nicht notiert, aber das scheint wohl ein fürchterlich teures Teil zu sein, weil es wird so ein bisschen spöttisch gesagt, also wer da nicht noch das Geld übrig hat, der kann jetzt mit der 8K M2 in der höchsten Auflösung noch nicht so richtig viel anfangen. Aber das Ganze geht auch dahingehend weiter, dass gesagt wird, dass auch die 5K Plus ein hervorragendes Bild liefert, welches sich doch insgesamt aufgrund auch zum Beispiel Reduzierung dieses Fliegengitter-Effektes von den jetzigen aktuellen Brillen, obwohl wir da ja mit der PlayStation VR auch schon ganz gut gesegnet sind, aber nochmal deutlich abhebt. Und spätestens dann, wenn man dann die passende Grafikkarte irgendwann mal zu erschwinglichen Preisen für die 8K hat, ist das Thema Fliegengitter im Prinzip dann Geschichte. Interessant sei noch zu merken, die Frameraten gehen ein bisschen runter. Also man hat es nicht geschafft, dann die konsequenten 90 oder auch schon runtergeschraubten 80 zu erreichen, wenn man jetzt die Benchmarks sich anschaut. Aber auch hier versichert der Berichterstatter, dass im Prinzip das Motion Tracking absolut kein Problem darstellt. Bei Wiederholraten, die doch teilweise im Prinzip um 50, knapp 50 Frames halt liegen. Aber gut, okay. Das ist dann aber nur in der hohen Auflösung natürlich der Fall. Ja, von daher, ich finde für ein Startup, wenn wir überlegen, über was anderes wir schon berichtet haben, was dann mehr oder weniger nicht so durchgeschlagen, wenn überhaupt gekommen ist, finde ich das eine tolle Sache. Ich finde es auch eine super Alternative, zumal man auch den Preis bedenken muss. Also die 5K ist 150 Euro günstiger wie die Vive Pro zum jetzigen Preis, wie du den kaufen kannst. Also jetzt nicht UVP, sondern wirklich Marktpreis. Der Pro ist die 5K 150 Euro günstiger und sicherlich im gleichen Level. Von den Anschlüssen hat sie zwei USB-C-Anschlüsse und einen Stecker für den Kopfhörer. Ja, von daher denke ich, alles richtig gemacht, aber ich bin noch nicht ganz bereit, es wirklich Next Gen oder 2.0 zu nennen. Also da fehlt mir dann vielleicht doch noch ein bisschen was oder da erhoffe ich mir doch einfach noch ein bisschen mehr. Aber für jemanden, der jetzt einsteigt in den VR-Markt, denke ich, ist es absolut eine Alternative. Die paar kleinen Vorzüge, die man hat, kann man hier durchaus mitnehmen. Man hat ein super Tracking, hat das beste Bild momentan und ja, preislich liegt man noch irgendwo im mittleren Segment, also sicherlich teurer wie die Oculus Rift, aber die liegt ja auch noch deutlich hinter der Pro zurück.
Ja,
Ja, so viel zu Pimax.
Das verstehst du also unter kurz. Okay.
Ja, ich hätte noch viel mehr sagen können, aber ich habe das jetzt mal ein bisschen zusammengeschrumpft. Es gibt noch Infos über die Linsen, über die, das, die Disruption oder wie sich, was diese Brille etwas Besonderes macht, aber es fehlt mir doch ein bisschen was dabei. Aber es kann sich jeder einfach mal selber, wenn er da noch Interesse hat oder vielleicht sogar liebäugelt, sie zu kaufen, ein bisschen im Netz darüber informieren.
Ja. Werde ich tun. Danke. Danke für die ganzen Informationen.
Ja, dann kannst du mir ja was zu der nächsten Info sagen, weil das hast du ja auch einige Zeit gespielt, wenn mich nicht alles irrt.
Ja, natürlich.
Und das sind doch jetzt mal positive Nachrichten. Insgesamt, finde ich, sind unsere Infos heute sehr positiv gelagert, was ich auch nochmal wieder schön finde.
Ja, stimmt. Noch gar kein Weltuntergang bisher.
Ja, kann noch kommen. Ist ja noch früher morgen.
Genau. Ja, es ist sogar immer noch eines, wie ich finde, der der besseren Spiele. Und von, also zumindest eines der Spiele, die mir doch am meisten Spaß gemacht haben. I Expect You to Die. Ist ja auch schon ein paar Jährchen alt jetzt. Also fast 2 Jahre. Demnächst. Für die PlayStation VR glaube ich noch nicht ganz so lange. Ist ja zwischendurch auch mal ein kostenloses Update noch mit Zusatzlevel erschienen. Also da haben sich die Entwickler auch immer viel drum bemüht. Und das hat sich jetzt ausgezahlt. Denn es hat die 3 Millionen US-Dollar Umsatzmarke geknackt. Und das Interessante ist, dass sich der Umsatz in den letzten 12 Monaten verdoppelt hat. Und
also quasi sie, keine Stagnation, theoretisch
genau.
War eher das erfolgreichere Jahr.
Genau, richtig. Und damit sind sie wahrscheinlich jetzt in der
Gewinnzone.
In der Gewinnzone angekommen, genau. Und das freut mich doch sehr für die Entwickler. Denn sie haben sich tatsächlich bei dem Spiel viel Mühe gegeben. Und es stach ja auch damals schon bei Erscheinen der ersten Beta-Version zwischen den anderen Projekten heraus. War ja noch relativ am Anfang die VR-Technik. Und es war wohl eins der Spiele, die auch schon in der Beta-Phase für die Entwickler-Kits damals der Oculus Rift zur Verfügung standen.
Ja, es hat ja auch Spaß gemacht, definitiv. Interessant war, es ist noch, wie sicher sie sich waren, dass das Ganze ein Erfolg wird. Ich meine, das kann man im Nachhinein immer so ein bisschen behaupten, okay. Ja, ich bin mal gespannt. Sie haben auch ein neues Projekt. Wenn ich das richtig gelesen habe, arbeiten Sie an einer Anwendung für den Chemieunterricht?
Ja, das wird ja passen.
Ne? Mit Knallbumm-Effekten.
Knallbumm-Effekte gab es ja im Spiel auch. Ja.
Von daher
gab es ja auch ein Level, wo man Chemikalien irgendwie zusammenmischen konnte.
Ja, das hat ihnen wahrscheinlich so viel Spaß gemacht. Da haben wir gesagt, da können wir doch noch eine Menge mehr rausholen. Also ich finde das, also ich sag mal so, im Chemieunterricht oder Physikunterricht, wenn da jeder so eine Oculus Go hat und oder als Schulinventar ist und man kriegt dann mal vielleicht, muss ja nicht die ganze Stunde sein, um Gottes Willen, aber vielleicht so ein Experiment, so Viertelstunde vorgeführt, was vielleicht eine Spur interessanter ist, wie das, was heute noch die Lehrer vielleicht vor Ort durchführen dürfen. Also wenn ich da an ein paar haarsträubende Erinnerungen zurückdenke, das liegt aber ja auch schon irgendwo 30 Jahre zurück, was da alles schiefgegangen ist oder man hörte, schiefgegangen sei woanders, ist das vielleicht keine schlechte Idee, sowas auf die virtuelle Realität zu beschränken. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man doch dann Physik oder chemische Versuche darlegen könnte oder zumindest nach der theoretischen Erklärung dann ein bisschen praktisch in einem Video oder in einer virtuellen Animation sage ich mal, doch den Schülern krass rüberbringen kann. Ja, ich fände das gut. Also so, ja. Wenn ich überlege, dass man doch über ein paar Experimente in Physik gesprochen hatte oder Versuchsaufbauten, die man halt nicht nachbauen konnte, weil sie einfach zu groß oder zu aufwendig sind oder so, und hätte dann einen Einblick gehabt über die virtuelle Realität. Natürlich darf das Ganze dann nicht comichaft oder so aussehen und muss dann schon eine gewisse Qualität haben. Hätte ich das damals schon cool gefunden. Hätte okay. Meine Laufbahn total verändert.
Vielleicht wäre dann jetzt Chemiker
genau. Oder so.
Ja. Ja, so ja, stimmt, als Ergänzung vielleicht für gewisse Dinge, aber das ersetzt natürlich nicht das echte Experiment.
Nein, natürlich nicht.
Das macht
nicht,
ja dann doch noch mehr Spaß, glaube ich.
Ja, selbstverständlich, aber ab und zu mal hätte ich schon mal gerne, was weiß ich, so als man dann die Teilchenlehre hatte in Physik, einfach mal so in so einen Protonenbeschleuniger schlüpfen oder sowas. Okay. Oder hier den H2N-Dings da in Genf oder wie er heißt.
Ja gut, den gab es ja damals auch noch nicht zu unserer Zeit.
Ja, interessant wäre natürlich gewesen, wie viele Leute dann in der Klasse von den Jugendlichen an Motion Sickness erkrankt wären.
Mhm. Ja, die Gefahr stellt sich, glaube ich, nicht.
Ja, bald zumindest nicht mehr. Denn glaubt man ja, Oculus oder jetzt in dem Fall unsere Info, PlayStation VR, ist das ja bald Geschichte.
Naja, zumindest zumindest hat Sony ein Patent bekannt gegeben jetzt, was schon vor einiger Zeit angemeldet wurde.
Ja, vor einem Jahr. Mhm.
Und ja, da geht es genau darum, Motion Sickness bei PlayStation mit der PlayStation VR zu verhindern. Und ja, ich weiß nicht, ob man das nachrüsten kann, aber da geht es um irgendwelche Sensoren, die ja permanent den Zustand des Spielers erfassen, messen, wie auch immer. Und an das System weitergeben und dieses dann in Echtzeit darauf reagieren kann. Und gewisse Dinge vielleicht an der Grafik oder am Bild, wie auch immer, anpassen kann, um Motion Sickness zu verhindern.
Jetzt sind wir nämlich genau bei dem wie auch immer.
Mehr Informationen
haben wir leider nicht. Eine Vielzahl von Sensoren. Also da kann man natürlich jetzt spekulieren. Reden wir hier über medizinische Sensoren. Es wird der Blutdruck, die Herzfrequenz und was weiß ich gemessen. Oder reden wir darüber, dass deine Bewegung noch genauer getrackt wird, halt wie dein Kopf sich bewegt oder dein Körperschwerpunkt sich bewegt und das dann halt in Anführungsstrichen das Rechensystem feststellt, dass es nicht exakt zur Bewegung oder zu der virtuellen Realität passt und dies dann nachträglich ein bisschen korrigiert, weil wir reden ja nicht hier, ich bin jetzt nach rechts gegangen und der Spieler im Spiel geht nach links. Das heißt ja nicht Motion Sickness, sondern da geht es ja um Nuancen, dass ich das Gefühl habe, ich habe mich jetzt bewegt und eine Millisekunde später erst der Avatar oder die Schieflage ist doch ein bisschen anders zur Realität, wie meine Füße gerade den Boden wahrnehmen. Und ich glaube, es geht eher um die Anpassung dann der Bewegung, denke ich, im Spiel, nehme ich mal an.
Ja, vielleicht. Wie auch immer.
Vielleicht poppt auch einfach nur eine Zeile auf, bitte werfen Sie so eine Tablette ein, wie
bitte,
Sie
damals probiert haben. Bitte jetzt die Augen schließen.
Ja, genau.
Nee, ich, ja, keine Ahnung. Es kann natürlich auch sein, dass irgendwie noch eine Zusatzhardware mit Blutdruckmessgerät kommt, ja, die dann per Bluetooth mit der Konsole verbunden wird. Ja, oder vielleicht auch erst mit der zweiten Generation.
Ja, da ist ja der.
Ich könnte mir vorstellen, dass da auch vielleicht das Eye-Tracking ja, als
eine große Rolle spielt.
Eine große Hilfe sein könnte, ja.
Das wären ja Indizien, dass es tatsächlich erst in der zweiten Version der PlayStation VR kommen wird oder in der neuen Generation. Da ist natürlich der Oculus Rift Gründer, hier unser Lucky Palmer, etwas zuversichtlicher und hat gesagt, dass sie schon Ende des Jahres, ja, wie soll man sagen, die Mittel zur Verfügung stehen haben. Ob es dann eingesetzt wird, sei auch noch dahingestellt. Weil was hilft das, wenn das eine 5 Millionen Dollar Apparatur ist, die einen Raum ausfüllt? Dann steht sie zwar zur Verfügung, aber wird etwas schwierig, es auf uns anzupassen oder wenden.
Schauen wir mal.
Ja, im weitesten Sinne geht es sicherlich in der nächsten Info, die du gefunden hast, auch um Sickness, zwar nicht um Motion Sickness, aber übel kann einem dabei vielleicht dann doch auch schon werden.
Meinst du?
Ja, weiß ich nicht.
Also aus
verschiedensten Gründen.
Aber nicht beim Ansehen.
Nein, beim Ansehen sicherlich nicht. Also eher, wenn man mittendrin wäre.
Wenn man jetzt betroffen ist, ja.
Ja, aber das versuchen sie ja gerade damit, einem immersiv darzulegen, damit man dieser ganzen Geschichte eine größere Aufmerksamkeit schenkt. Ja, jetzt haben wir es mal spannend gemacht.
Der Weather Channel.
Oh. Ups, Spannungskurve geht nach unten.
Wetterkanal, was? Tja, der Wetterkanal. Der The Weather Channel heißt der wirklich, ne?
Genau.
Genau. Und ja, da ging es jetzt um den Sturm Florence. Und ja, da haben sich die Macher des Wetterberichtes was ganz Besonderes überlegt, um den Menschen vor dem Bildschirm mal zu verdeutlichen, was das denn ja genau bedeutet, wenn man dort in diesem Gebiet sich befindet, in dem Katastrophengebiet. Und haben mal die Wassermassen virtuell ins Studio geholt, um den Moderator herum eingeblendet.
Ja, beziehungsweise und, auch den Moderator in die Realität versetzt.
Genau. Ja, und haben mal gezeigt, dass der doch sehr, sehr tief im Wasser steht.
Ja, ja, und natürlich auch dann die Optik drumherum halt, dass man dann sieht, wie dagegen dann die Häuser oder auch Autos aussehen. Und das Ganze ist, durch das es ja wie so eine abgeschnittene Wasserwand vor ihm ist, recht eindrucksvoll.
Ja.
Ja, und wie ich es eingangs gesagt hatte, das soll halt die Menschen ein bisschen sensibilisieren, weil man sich doch in der Vergangenheit immer mehr Sorgen gemacht hat. Ich meine, diese Wetterphänomene für uns werden sie ja ziemlich immer heftig und groß und breit medial aufbereitet, aber in den eigentlichen Regionen, wo das stattfindet, passieren die Ereignisse ja lokal an den Stellen doch immer recht selten. Ist ja nicht so, dass du jeden zweiten Tag einen Sturm vor der Tür hast. Insofern ist es dann doch immer wieder mitunter eine neue oder zumindest eine länger nicht dagewesene Situation für die einzelnen Anwohner in den Gebieten. Und man hat das Gefühl zumindest, man hat es ja jetzt auch wieder gehört, das ist nur sehr schleppend teilweise, die Evakuierung vonstatten gegangen ist und so weiter und dass immer noch Leute zurückbleiben. Und hiermit versucht man halt doch mit dramatischen Bildern die Sinne diesbezüglich zu schärfen und doch mehr Aufmerksamkeit zu erreichen, dass man doch diese Thematik dann letztendlich ernster genommen wird. Und so wie ich verstanden habe, ist dieser Clip ja auch direkt mit ja, im Millionenbereich
bei den
verteilt worden.
Social Media Netzwerken ist er durch die Decke gegangen.
Ja, und deswegen wertet man erstmal diesen Kanal oder diesen Versuch als Erfolg und sagt, dass man doch das weiter fortsetzen sollte und binnen 2 Jahren 80% der Wetterberichte mit Mixed Reality Effekten erweitert sind. Da habe ich natürlich ein bisschen scherzhaft gesagt, da hinken sie aber ein bisschen hinten ran. Also das haben wir schon so 1990, dass 100%ig unser Wetterbericht Mixed Reality sind. Aber wenn ich die Damen und Herren der Moderatoren vor unseren virtuellen Wetterwänden sehe, wie sie die Schlechtwetterfronten verschieben, dann ist das doch auch schon Mixed Reality. Aber ich glaube,
eigentlich schon, ja.
Hier ist es eine etwas andere Ebene mit gemeint.
Ja, natürlich.
Du hast dann ja noch gesehen, dass es das ja schon mal gegeben hat, beziehungsweise da wird ja auch darauf hingewiesen und fandst das dann noch beeindruckender.
Das war eigentlich ja auch viel spektakulärer. Vor allen Dingen wurden da auch noch Infos und so dazu eingeblendet. Und da ging es damals um einen Tornado. den man dann auch mal ins Studio geholt hat. Und
ja,
gut, in dem Fall stand dann der Moderator weiterhin im Studio. Um ihn herum flogen halt irgendwelche Dinge, die ihn fast erschlagen hätten.
Ja, es war halt sehr schön. Auf seiner Leinwand sah er halt das Außengebiet, wie es da stürmt. Und im nächsten Moment schmettert dann der große Mast mit Transformator in sein Studio und blitzt vor sich hin. Sehr schön, 700 Volt. Das waren dann die Zusatzeinblendungen. Autos fielen genau von der Decke.
Und er sprang immer schön zur Seite. Das hätten sie das lange geübt.
Ja, also auch die Kamera zog im richtigen Moment auf und so weiter. Also das war schon eine schöne Choreografie. Also das wird nicht einfacher für die Moderatoren des Wetterberichtes.
Wobei das natürlich zumindest jetzt im Nachhinein deutlich lustiger rüberkam. Tja, da kann man schon fast sagen, dass das... dass man sich vielleicht so ein bisschen über die Situation schon fast lustig macht.
Ja, es hatte schon ein bisschen was von einem Kinofilm dann letztendlich oder von solchen Special Effects.
Ja.
Da war die nüchternere Darstellung der Wasserfront doch im ersten Moment, glaube ich, etwas zielführender. Obwohl das andere ist auch sehr nett anzusehen.
Aber gut, ich meine, wenn ein Auto auf dich zufliegt, spring zur Seite. Das hat uns das gelernt.
Gelernt. Genau. Und dass Autos halt durch die Gegend fliegen, ab der Windgeschwindigkeit sowieso.
Genau.
Aber alles in allem ist das Ganze, finde ich, schon ein bisschen kurios.
Ja, noch kurioser ist nur Palmer Lucky, mal wieder. Der eben schon von uns erwähnt, Palmer Lucky, der Begründer des Oculuses, der Erfinder der Oculus Rift. Und der hat sich jetzt nochmal geäußert. Er möchte nämlich gerne ein übermenschlicher Cyborg werden. Wer möchte das nicht? Ne?
Aber menschlicher Cyborg würde mir schon reichen.
Transhumanismus.
Wow.
Ist das Stichwort. Tja. Aber im Prinzip möchte er ja übermenschliche Fähigkeiten. Ich weiß nicht, was wäre denn ein menschlicher Cyborg? Es geht ja immer mit übermenschlichen Fähigkeiten einher.
Och, ein Cyborg zu sein mit den jetzt menschlichen Fähigkeiten würde mir jetzt erstmal ausreichen.
Was würde das bedeuten? Dass
mir das ewige Leben beschert.
Ach so, okay.
Das wäre dann allerdings auch schon wieder übermenschlich. Also von daher hast du da nicht Unrecht.
Ja, er möchte die Steuerung nach und nach, ganz cool. Also, er möchte nach und nach Dinge in sich einbauen. Die Steuerung findest du gut? Welche Steuerung?
Weil ich habe diesen Artikel jetzt definitiv eben, weil ich ihn als letztes nur gesehen hatte, noch nicht so gelesen. Ich hatte nur irgendwas gelesen mit doch seiner Zunge, dass er doch irgendwie über seine Zungenauflage sprach, oder? Dass das menschliche Gehirn formbar ist und neue Verbindungen halt zur Datenaufnahme und so weiter halt erfassen könnte.
Ach so,
und da geht es ja darum, dass Brillenkameras zum Beispiel visuelle Signale als elektrische Reize an die Zunge senden könnten, die dann irgendwann mal vom menschlichen Gehirn richtig gedeutet würden.
Ja, genau. Gut, das war jetzt ein Beispiel von ihm. Das ja ist aber nichts, was er wahrscheinlich benötigt. Hier geht es ja dann darum, um in dem Fall jetzt blinden Menschen...
ja, natürlich, klar. Nein, das brauche ich ja noch nicht.
Das ist richtig. Aber ist natürlich auch ein gutes Beispiel. Er persönlich möchte gerne für sich einen Schnellklickfinger als wichtigstes Zusatz Teil,
um die Maus schneller bedienen
zu können. In sich einbauen, genau.
Macht es nicht mehr Sinn, irgendwie per Geist die Maus zu steuern? Sind wir da nicht näher dran, wie an einem Schnellklickfinger?
Ja, jetzt wo du das sagst, eigentlich schon.
Also, Ist das nicht irgendwie vielleicht noch ein bisschen zu sehr in der Vergangenheit hängen geblieben? So.
Tja. Stimmt.
Mit Dampf realisiert. Wie bei Westwild oder Wild West oder. Also ein Schnellklickfinger, um die Maus schneller zu bedienen. Aber vielleicht ist es ja auch ein Übersetzungsfehler. Vielleicht. Oder das Kuriose an dieser Nachricht. Also das wäre jetzt nicht mein erster Traum, aber gut, okay.
Tja.
Ja, aber es, ich meine, er ist 25, kann uns noch ein paar Jahre begleiten und vielleicht das ein oder andere Teil einbauen. Also ist ja nicht so, dass er morgen schon ablebt oder es wahrscheinlich ist, dass er ablebt. Von daher.
Das ist auch kurios. Ich wusste gar nicht, dass er erst 25 ist.
Ja,
das ist schon so krank. Psychisch, mental.
Ja.
Ja, genau.
Ja. Ja, ist gut. Er hat aber auch noch ganz normale Sorgen und so weiter. Er hat halt Bedenken, dass dann irgendwann mal seine Kinder und Enkelkinder ihn anschauen und sagen: Opa, du kannst gar nichts. Naja, ist schon ein bisschen kurios. Aber ich meine, trotzdem ist ein ernster Ansatz dahinter. Ich meine, sicherlich werden es zukünftig immer mehr, also wenn wir jetzt mal 50 Jahre oder so weiterdenken, immer mehr Organe und Gliedmaßen geben, die sicherlich künstlicher Natur sein werden. Und warum sollen die nicht auch die Funktionen besser übernehmen oder ausführen können? Sei es die Muskelkraft im Arm oder sei es die Pumpleistung der Lunge, das ist ja schon vorstellbar.
Ja, natürlich. Das sind dann aber sinnvolle Anwendungen.
Ja, natürlich.
Definitiv.
Ja, nur für den einen ist vielleicht auch der Schnellklickfinger eine sinnvolle Anwendung.
Ja.
Ja, das waren die Infos für diese Woche.
Das waren die Infos. Jetzt kommen die Neuerscheinungen.
Dann leg mal los.
Ich beschränke mich, ich weiß gar nicht, ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht geguckt, ob in dieser Woche irgendwas passiert ist, weil wir sind ja, müssen wir gleich noch drüber reden, etwas spät diese Woche. Aber in der letzten Woche ist auf jeden Fall das Spiel Neon Wall erschienen für die PlayStation VR. Und ja, das war eigentlich das Einzige. Das ist so ein halbes VR-Spiel. Das ist auch ohne VR spielbar. Das haben wir auch getestet. Gleich mehr dazu. Und ich sehe gerade, in dieser Woche ist The Gentry erschienen. Für 5,49 €. Günstiger Titel. Gute Bewertung. Müssen wir mal reinschauen. Ja, vielleicht nächste Woche mehr dazu. Diese Woche haben wir aber erstmal drei wunderschöne Spiele getestet, die wir jetzt vorstellen wollen. Ich habe zumindest drei getestet.
Ja, ich durfte ja eins spielen.
Ja, die habe ich nur erlaubt, eins zu spielen.
Das ja, ist die anderen beiden habe ich mir ein paar ja, Gameplay-Videos angeschaut.
Oh, und ich wollte dich doch überraschen.
Ja, kannst du trotzdem. Also ist kein Thema. Weil beim zweiten Spiel mussten wir ja erst updaten.
Ja, genau. Deswegen, und da du keine Zeit mehr hattest,
funktioniert das leider nicht. Ja, aber genau. Möchtest du anfangen mit welchem?
Ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit Neon Wall an. Das hast du ja auch getestet. Und das ist ja auch das Neueste dieser Spiele. Nee, das Neueste noch nicht. Das Neueste erscheint nächste Woche erst. Aber
es wird immer nächste Woche ein Spiel geben, was das Neueste ist.
Nein, von denen, die wir jetzt getestet haben.
Hm. Ja, stimmt.
Neon Wall. Tja, was ist es denn überhaupt für ein Spiel? Ein Geschicklichkeitsspiel, oder?
Definitiv.
Ja, ein Reaktionsspiel. Es geht um einen kleinen. So eine Story hat es, glaube ich, nicht. Ich habe keine mitbekommen.
Nein.
Der Ball hat auch keine Augen und Gefühle.
Nein, es ist einfach nur ein Jojo.
Es ist gar kein Ball, es ist ein
Scheibenkugel.
Ein Scheibenkugel-Dings.
Wie
ein
Jojo halt, nur ohne Band.
Ja, hat man sich gespart. Ja, und der hüpft durch, nein, rollt durch eine Neonwelt aus bunten Farben. Und dieser Jojo ohne Faden kann die Farbe wechseln.
Also wie eine Rolle.
Wie eine Rolle.
Schmale, ja. Rolle.
Genau. Also es rollt automatisch vorwärts ein Hindernisparcours entlang. So kann man es vielleicht sagen. Und dieser Parcours hat unterschiedliche Farbbereiche. Und man kann mit den Move-Controllern oder auch mit dem DualShock die Farbe der Rolle ändern. Und das muss man auch, um durch den Parcours zu kommen. Denn es gibt natürlich einige Hindernisse. Das Einfachste ist, die Rolle rollt deutlich langsamer, wenn sie eine andere Farbe als der Untergrund hat.
Der Untergrund vielleicht kurz zu erzählen, also wir bewegen uns eigentlich in einem großen Nichts, wo der Parcours durch einzelne Würfel, die aneinandergereiht sind, praktisch so eine Oberfläche, so eine Strecke, so einen Strang bilden, wo die Rolle halt drüber rollt. So kann man es erstmal für die ersten Würfel sicherlich beschreiben. Manchmal ist ein bisschen Szenario drumherum, finde ich eigentlich ganz schön gemacht. Aber alles doch sehr futuristisch und neonhaft, so wie in den 80ern sich die Zukunft vorgestellt wurde.
Finde ich gut. Ja, stimmt. Also wie gesagt, die Geschwindigkeit nimmt ab auf andersfarbigen Untergründen. Das heißt, man muss dann in dem Moment die Farbe der Rolle wechseln, um wieder schnell voranzukommen. Es wird natürlich auch eine Zeit gemessen. Zumindest wird die Bestzeit angezeigt. Ich habe jetzt noch nicht gefunden, ob man irgendwo auch so eine Art Rangliste sich angucken kann. Und dann gibt es natürlich noch diverse Hindernisse. Zum einen gibt es dann Bereiche, durch die man hindurchfallen kann oder manchmal sogar muss. Das geht dann aber nur, wenn die Rolle eine andere Farbe hat als dieser Durchfallbereich. Durchfallbereich. später kommen dann noch Blöcke, die man wegschießen kann, die man zuerst beseitigen muss.
Durch die Trigger-Taste halt zum Beispiel vom Move-Controller. Aber auch da muss die Farbe halt wieder passen.
Da muss dann die Farbe passen,
genau. Und dann fängt es langsam an, tricky zu werden.
Man hat dann zwei Kanonen in der Hand, mit denen man dann auf diese Hindernisse schießen kann. Und natürlich muss vorher die Farbe gewechselt sein. Ja, da wird es dann tricky, wenn dann alles zusammenkommt irgendwann, ne?
Ja, weil du hast zum einen ja immer die Aufgabe, diese Rolle halt der richtigen Farbe zu verpassen, wie du sagtest. Das macht man mit diesen T-Tasten. Und die Krux ist halt, es gibt drei Farben, du hast zwei Controller, das sprich, die Farbe, die Rolle gerade hatte, wechselt dann zu dem Controller, mit dem du dann die Farbe gewechselt hast. Das heißt also, du hast nicht immer rot in der linken Hand zum Beispiel, sondern mal rot in der rechten, mal in der linken, je nachdem, welche Farbe du vorher gewechselt hast. Und dann halt gleichzeitig halt Hindernisse wegschießen. Auch dann mit der passenden Farbe, was dich manchmal zu einem Farbwechsel zwingt, der für deine Rolle aber gar nicht so sinnvoll in dem Moment ist. Und da kann man, wenn man, also ich, der Farbenblindheit hat es in dem Fall, kann ich nicht als Ausrede nehmen, da kommen wir vielleicht gerade noch zu, kann man schon mal ein bisschen durcheinander kommen, finde ich, wenn man für so Art Spiel nicht prädestiniert ist.
Ja, man muss, glaube ich, ein bisschen üben. Man braucht vielleicht auch je nach Level dann mal ein paar Durchgänge. Zum Glück gibt es ja auch Checkpoints, also wenn man mal irgendwie runterfällt oder so, das kann natürlich auch passieren, dann muss man nicht von ganz vorne wieder anfangen. Ich wollte noch irgendwas anderes sagen.
Ja, bis das hier wieder einfällt, kann ich vielleicht kurz auf die Farben zurückkommen. Grundsätzlich finde ich das toll, dass auch 8-10% unserer Bevölkerung dieses Spiel trotz Farbenschwäche sehr intensiv wahrnehmen können. Also als Farbenblinder mag man ja trotzdem Farben, nur manche sieht man halt nicht, was dann schon mal zur Verwirrung führt, dass man gewisse Farbunterschiede halt nicht wahrnimmt, die existenziell wichtig sind fürs Spiel. Wäre hier auch der Fall und würde auch ein Problem bereiten, wenn die Farben fix wären und zum Beispiel das Rot und das Grün Bestandteil wäre. Aber man hat die Möglichkeit, die drei Farben plus eine neutrale Farbe, die noch so Endbereich oder so, habe ich bis jetzt erst gesehen, oder zwischendurch mal einen Block.
Ja, das sind dann diese Checkpoints.
Ja, genau, die Checkpoints halt als anderfarbigen Block definiert. Also ich kann im Prinzip vier Farben definieren. Davon kommen drei halt sehr häufig vor. Und das aus einem Portfolio von 6 oder 8 Farben kann ich die zuordnen.
Ja, irgendwie so, ja.
Das heißt also, je nachdem, ob man eine Rot-Grün- oder Gelb-Blau-Schwäche hat, wie auch immer, findet man eigentlich immer noch eine ausreichende Farbdifferenz, dass man es sich nicht als Ausrede auf die Fahne schreiben kann, dass man das Spiel nicht beherrscht. Finde ich sehr schön, und man hat halt trotzdem den super bunten Eindruck, weil die anderen Farben sind ja für mich auch schließlich bunt und leuchten. Und dann ist halt bei anderen Spielen das ja durch einen Schwarz-Weiß-Modus gelöst. Dadurch verliert aber ein Spiel unheimlich an Attraktivität. Gerade das Spiel würde, glaube ich, unheimlich an Attraktivität verlieren. Insofern finde ich diese Möglichkeit hier mal ganz nett.
Ja.
So wie ich mir früher schon am Brettspiel Risiko die Farbe aussuchen konnte, kann ich es hier auch machen. Und muss nicht gleich wie bei, weiß ich nicht, wer hat es gemacht, Call of Duty oder so, dann direkt in Schwarz-Weiß-Modus, den es mal irgendwann vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten gab, aktivieren.
Ja. Ja, mittlerweile gibt es ja auf der PlayStation zumindest ja auch die Möglichkeit, Farben zu invertieren. Ne? Das hilft ja manchmal auch.
Ja, aber auch da geht natürlich die Spielinversion total verloren. Ja. Ich habe das mal ausprobiert. Natürlich hilft es dann, und wenn ich nur auf den Highscore aus wäre, natürlich, aber ich will ja, wenn ich zum Beispiel durch den Dschungel laufe, immer noch das Gefühl haben, dass ich durch meinen, zwar farblich veränderten, aber meinen Dschungel laufe und nicht durch ein schwarz-weißes Strichkarikatur oder halt durch ein invertiertes Gebilde. Ja. Insofern finde ich eine tolle Lösung, das könnten auch mal andere Spieler aufnehmen, dass man einfach so die entscheidenden Punkte dann halt sich dann nur farblich verändern kann.
Mhm.
Aber jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Jetzt bist du vielleicht wieder da, was du sagen wolltest.
Ja.
Oder völlig verhuscht.
Nee, ich wollte eigentlich nur noch kurz sagen, wenn man denn ein Hindernis nicht rechtzeitig wegballert, dann rollt die Kugel natürlich dagegen und wieder zurück.
Ja, nur ganz selten stürzt sie eigentlich ab, dass man wirklich dadurch das Spiel.
Ja, gut, zumindest in den ersten
Leveln. Ja, in den ersten 7 Leveln, okay.
Wenn man Pech hat, rollt die Kugel halt auch weiter zurück oder fällt dann irgendwo hinten wieder runter oder kann natürlich alles passieren dann. Wie gesagt, wird ja dann auch immer schwerer mit der Zeit. Und bis Level 7 ist tatsächlich noch relativ, alles relativ gut machbar, und dann wird es so langsam schwierig. Da muss man dann mit seinem Gehirn erstmal klarkommen, dass alles irgendwie auf die Reihe zu bekommen. So, das Spiel kostet 9,99 €. Vielleicht zum Abschluss noch.
Ist, denke ich, aufgrund dessen, dass es mal eine erfrischende Spielidee ist für VR, ganz nett.
Ja.
Und auch in Ordnung.
Ja, im Gegensatz dazu kostet das Spiel Dark Eclipse überhaupt nichts. Es ist nämlich ein Free-to-Play-Titel, der nächste Woche am 25.09. erscheint. Und dabei handelt es sich um ein Multiplayer-Online-Battle-Arena. Game. Ich musste es googeln. Ich habe nur gelesen MOBA. Ja. Was ist MOBA?
Ja, Multi-Online-Battle. Genau.
Und jetzt wissen wahrscheinlich viele immer noch nicht, was das bedeutet. also man kann es schon mal online gegeneinander spielen. Und es ist so eine Art, so eine Plattform-Spiel. Spiel, wo es darum geht, mit seinem kleinen Figürchen, beziehungsweise mit mehreren Charakteren, die man hat. Man hat natürlich einen Hauptcharakter, dem man dann Befehle geben kann, wo er hinlaufen soll und was er machen soll. Und man hat diverse Arbeiter oder wie heißen die Dinger? Soldaten oder sowas, die einem dann zur Seite stehen beim Kämpfen und auch beim Ressourcenabbau. Ziel ist es, seinen Turm oder seine Basisstation zu beschützen und die Basisstation der Gegner natürlich zu zerstören. Dafür muss man zu dieser Basisstation hinkommen und auf dem Weg dahin nach Möglichkeit alle Gegner bekämpfen, platt machen. Und dafür kann man dann auch noch Türme bauen, die einem ein bisschen dabei helfen. Unterschiedliche Arten von Türmen. Und um diese Türme zu bauen, muss man halt auch Ressourcen abbauen. Bäume fällen. Das heißt, man muss erstmal zu den Bäumen laufen und den Arbeitern sagen, hier fällt die Bäume. Und aus dem Holz kann man dann einen Turm bauen zum Beispiel. Und der greift dann Gegner, die sich in der Nähe befinden, an. Gut, die Arbeiter oder Soldaten oder wie auch immer man sie nennen mag, die können natürlich auch direkt kämpfen mit gegen Gegner beziehungsweise auch gegen Monster, die auch noch da rumlaufen. Also irgendwelche Tiere, die einem auch noch ans Leder wollen. Und im Idealfall zerstört man dann die Basis am Ende des anderen Spielers und hat gewonnen. Hm. Das Ganze findet auf so einer Plattform, auf so einer Art Tisch statt. Also ist mehr wie so eine Art Brettspiel.
Das wäre jetzt mal meine Frage an der Stelle, weil ich habe ja nur da Gameplay gesehen. Gibt es da verschiedene Szenarien? Weil einmal sieht man mehr oder weniger einen recht sterilen Raum, ist das noch nicht mal, Umgebung mit ein paar Linien, und wo dann so eine Art Brettspiel ist, wie du es gerade beschreibst. Sieht so ein bisschen aus von den Ebenen wie Sheldons 3D-Schach, in Anführungsstrichen, von den Plattformen, die mit Treppen verbunden sind.
Okay.
Und im anderen Szenario sieht man dann eine zwar auch wieder Insel, Plattform für sich gesehen, aber realistische Welt, so richtig schön mit Wiese, Bäumen und wie eine Fantasy-Welt halt.
Ja,
oder sind das zwei verschiedene Spielmodis, dass ich einmal die technische Ansicht sehe und einmal die gerenderte, schöne, aufgehübschte?
Nee, das eine ist vermutlich der
Tutorial-Modus?
Das Tutorial, genau.
Ah, okay.
Das ist sehr vereinfacht dargestellt, ja.
Ja, genau. Das macht Sinn. Dabei habe ich gesehen, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt vertun will, auch nichts Falsches sagen, deswegen die Frage an dich, dass auch es mit deutscher Sprachausgabe ist?
Das ist überhaupt eine Sprachausgabe. Es sind deutsche Bildschirmtexte.
Ja, das auf alle Fälle, das ist klar, aber ich meine, ich hätte auch, dass die durchaus spärlichen, aber ab und zu Sprachausgaben, die da waren, auch auf Deutsch waren. Aber gut, das ist, denke ich, auch für die meisten Spieler nicht so von Interesse.
Kann ich jetzt gerade gar nicht sagen, ob es überhaupt Sprachausgabe gab. Aber es kann natürlich gut sein.
Also im Spiel
also ich war schon überrascht. Ich war schon überrascht, dass es deutsche Texte hatte. Das
Ich meine, vielleicht war auch nur der Kommentator von dem Gameplay-Video so gut. Das kann natürlich auch sein.
Ja, das ist im Prinzip das Spielprinzip und wie gesagt, es wird als Free-to-Play-Titel kommen. Sicherlich wird es Ingame-Käufe geben. Da habe ich mich jetzt noch nicht weiter mit beschäftigt. Wahrscheinlich kann man dann irgendwelche Waffen oder Fähigkeiten oder was kaufen, die man vielleicht erst im späteren Spiel erlangt oder ähnliches. Irgendwie müssen die ja auch ihr Geld verdienen. Aber das Grundspiel ist auf jeden Fall kostenlos und der ein oder andere hat vielleicht auch so einen Beta-Code zugeschickt bekommen und konnte da auch schon reinschauen. Alle anderen können es, wie gesagt, ab nächste Woche, 25. September, herunterladen.
Ja, interessant bei dem Spiel ja noch, dass es auch online spielbar ist und auch dann, ob jetzt, weiß ich nicht, aber nachher dann in der Endfassung dann auch gegen mehrere online spielbar sein wird. Insofern kommt da sicherlich noch eine ganz nette Komponente hinzu, dass man auch sicherlich irgendwo einen Chat hat.
Aber das macht ja wahrscheinlich das MOBA aus, ne? Das heißt ja Multiplayer Online Battle Arena.
Ja gut, die Multiplayer können ja auch KIs sein.
Also nee, ja, aber nicht online.
Nein, das ist... Nein. Ja, die werden online hinzu. Nein, da hast du völlig recht. Aber das wäre schon, finde ich, dann ein wichtiges Feature, dass es dann auch läuft.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall wird man ein PlayStation Plus Abo benötigen.
Ja.
Und ja, das haben wir ja auch gestern bei dem Update gesehen. Das Update ist ja zum Online-Spielen zwingend notwendig und es hat uns ja tatsächlich gezwungen, das Update durchlaufen zu lassen. Es wollte ja partout ohne Update nicht starten.
Ja.
Und das ist ein Hinweis darauf, dass es direkt in den Online-Modus wechselt. Okay, das ist Dark Eclipse. Und die Stunde haben wir schon voll, ne? Jetzt wollten wir eigentlich das dritte Spiel ja auch noch vorstellen. Das ist schon etwas älter. Wir müssen ja auch gar nicht so viel darüber reden. Obwohl es ein sehr schönes Spiel ist. Wann ist es eigentlich rausgekommen? Vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen? Das Spiel Thorn hatte ich ja schon mal angekündigt, dass ich das mal vorstellen wollte. Am 28. August. Ja, ist schon, ne, 2 Wochen her. Dabei handelt es sich um ein Adventure im weitesten Sinne. Mit Story. Mit einer doch ganz spannenden und fesselnden Story. Und ja, man spielt eine Videobloggerin namens Catherine Patterson, die warum auch immer da in diesem Wald herumläuft und plötzlich zu einem verlassenen Haus kommt, was schon sehr speziell aussieht von außen und ja, wie das Haus eines verrückten Erfinders halt. Und irgendwie verschafft sie sich dann Zugang. Also ist eigentlich alles abgeschlossen. Aber ja, durch einen dummen Zufall kommt sie halt auf den Schalter des Aufzugs, der sie dann in den Keller fährt. Und ist eigentlich kein dummer Zufall. Es ist ein Knopf, den man drückt tatsächlich. Und dann beginnt das Spiel und ich fand den Anfang fand ich schon sehr schön, sehr cineastisch aufbereitet. Toller Soundtrack, wie ich finde.
Da würde ich dir auch zustimmen. Ich meine, soweit kann ich ja noch mitreden. Vom Spielgefühl nachher nicht mehr, aber mich hat schon ich bin immer wieder positiv von solchen Eindrücken überrascht. Mich hat schon mitgenommen. Das ganze Szenario fand ich sehr schick aus. Gut, ein gewisser Nachteil kommt sicherlich gleich, aber so im Gesamtbild fand ich, hat das einen erstmal mich begeistert und ich fand es schön.
Mhm. Ja.
Sehr stimmig alles.
Ja, also gut, bei der Grafik kann man vielleicht geteilter Meinung sein.
Ja, das meinte ich jetzt gerade,
dass es auch ein Nachteil ist. Ist jetzt nicht ganz. Ganz auf dem höchsten Stand der Technik.
Insbesondere, wenn man halt näher an die Objekte angeht.
Aber das sind halt wieder so Dinge, die fallen einem dann irgendwann nicht mehr auf, wenn man das Spiel länger spielt.
Ja.
Das sind, am Anfang ist das vielleicht, mag es störend sein, aber irgendwann schaut man darüber hinweg und da ist das Spiel und die Geschichte dann deutlich interessanter. Ja, und dann befindet man sich halt in diesem Haus von dem Dr. Lawrence, wie sich nachher Dr. Lawrence Talbot, wie sich nachher herausstellt oder relativ am Anfang dann schon herausstellt. Und erstmal ist man dann alleine in diesem Haus und erkundigt die ersten beiden Etagen. Man hat da so einen Aufzug, da kann man hin und her fahren.
Also nicht nur im Keller.
Nicht nur im Keller, nein. Und durchsucht erstmal alles und irgendwann findet man dann den vermissten Dr. Talbot in Form eines kleinen leuchtenden Etwas, was dann die ganze Zeit um einen herum schwirrt und mit einem redet und ein bisschen auch erzählt, was passiert ist und einem Hinweise gibt. Und dann muss man halt diese Story ergründen und das Haus erforschen. Und dafür muss man, um weiterzukommen in den diversen Räumen, so eine Art Rätsel lösen, um weiterzukommen. Diese Rätsel bestehen daraus, dass man Objekte an bestimmten Stellen platzieren muss. Man kann so ziemlich alles anfassen in dem Haus. Man kann jedes Bild von der Wand nehmen, sei es auch noch so klein. Man kann wirklich jeden Gegenstand hochheben. Man kriegt dann nachher so ein Hilfsmittel, wo man dann auch Gegenstände von der Ferne packen kann und zu sich hinziehen. Am Anfang ist die Steuerung ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Bevor man dieses Tool hat, habe ich schon Angst gehabt, dass ich irgendwie mich ständig irgendwie außerhalb des Tracking-Bereichs befinden werde, um irgendwas greifen zu können. Aber das hat sich ja dann zum Glück relativ schnell aufgeklärt, so dass man das dann doch relativ entspannt spielen kann im Sitzen. Man kann sich frei bewegen. Man kann sich auch portieren, wenn man das möchte. Kann man alles einstellen.
Man kann sich frei bewegen und portieren gleichzeitig?
Also nee, das musst du auswählen. Das ist
eine Grundeinstellung.
Genau.
Okay.
Das ist entweder oder. Dann taucht man in die Geschichte ein. Da möchte ich natürlich nichts drüber erzählen. Und es ist ein spannender Science-Fiction-Krimi. So wird es beschrieben hier. Und dem würde ich dann auch zustimmen wollen. Kostet allerdings auch 29,99 €.
Also wie lang ist die Spielerfahrung
kein dann? Kein ganz günstiges Spiel.
Kannst du das schon abschätzen?
Ja, je nachdem, wie blöd man sich anstellt bei solchen Dingen halt immer. Ne? Also,
normal. meine Frage zielt ein, ist es ein Spiel, was man in anderthalb Stunden durchspielen kann? Oder hat es auch für geübte Spieler einen Spielwert von 4 Stunden oder mehr?
Tja, ist schwer abzuschätzen. Also ich habe es nicht durchgespielt.
Du bist wie lang jetzt?
Aber also am Anfang habe ich schon relativ langsam gemacht, muss ich sagen. Und
man genießt das ja
auch. Man genießt das natürlich auch, klar. Und was habe ich? Gewiss 2,5 Stunden.
Aber Langeweile kommt jetzt keine auf. Jetzt, wenn man von der Raum
zu Raum, glaube ich, noch gar nicht so weit. Also okay. Es fühlt sich noch nicht so weit an. Also
ja gut,
aber in den großen Bereich des Hauses bin ich noch gar nicht vorgedrungen.
Okay.
Ja. Aber das wahrscheinlich sind da einige Leute auch schneller durch und andere halt langsamer. Ja. Aber so ist es ja immer.
Das ist richtig. Ja, aber wer auf diese Art von Spielen steht, glaube ich, ist dann doch eine Empfehlung.
Auf jeden Fall, ja. Besonders, wenn man vielleicht doch mal auf eine nette kleine Story Spaß hat. Dann
ja.
Wäre das eventuell etwas. Kann natürlich auch auf einen Sale warten. Dauert ja nicht mehr heutzutage nicht so lange, bis die Spiele auch vergünstigt dann zu haben sind. Okay.
Ja, damit glaube ich, können wir zum Ende der Folge 117 kommen. Weisen vielleicht nochmal ganz kurz auf unsere medialen. Ich habe mich verhaspelt. auf unsere Internetseite hin.
Wir haben eine Internetseite. Forum.
Wir haben eine Internetseite.
Wie kommt's?
www.vrpodcast.de oder auch das wunderschöne Forum.
Ja, da ist irgendwie überhaupt nichts mehr los. Der Erbauer ist auch irgendwie...
auch weg.
Wahrscheinlich ist er im Urlaub im Moment.
Ja.
Da tut sich leider gerade gar nichts. Aber wie gesagt, ich habe es ja auch sehr vernachlässigt. www.psvrgamer.de, kann man trotzdem mal drauf gehen und sich anmelden und es vielleicht wiederbeleben.
Ja, die Wünsche werden immer größer.
Und naja, ansonsten sind wir durch.
Ja.
Wir haben jetzt 7.25 Uhr.
Ja.
Du musst ja jetzt gleich weg.
Ja, zur Arbeit.
Ja. Ach ja, ich habe ja Urlaub.
Hanni hat Urlaub. Schon. Aber dann sagen wir mal Hallo zum Nachgespräch. Nein, sagen wir erstmal Tschüss vom Podcast. Tschüss
hallo zum
Nachgespräch. Wie ist der Titel unserer Folge?
Ich habe immer gesagt, wer zu spät kommt, muss früher aufstehen. Ja.
Was ist eigentlich hier los bei dir? Seit 17:45 oder 18:30 bollert da ein Verdichtungsgerät irgendwo draußen rum.
Das ist jeden Morgen hier so.
Quatsch, echt?
Natürlich, die letzten Tage zumindest, ja.
Ist hier eine Baustelle oder was?
Ja, da oben wird ja gebaut. Hast du doch selber geplant, das Gebiet.
Ach so, ja, okay. Da wird jetzt aktiv gebaut, na dann. Ja, wir haben Punkt 6 heute Morgen begonnen, da wir am Wochenende aus verschiedensten baulichen Aktivitäten und bei mir aus kulturellen Aktivitäten nicht dazu gekommen sind und mir kurzfristig dann beim Plan B, wenn wir es nochmal montags machen, was dazwischen gekommen ist, haben wir gesagt, machen wir jetzt ganz kurzfristig
nachts.
Haben uns um 6 Uhr morgens zusammengesetzt, was für mich nochmal ein bisschen früher aufstehen bedeutet, weil ich noch ein paar Meterchen hier hinfahren muss. Aber dafür habe ich es jetzt nicht so weit zur Arbeit und der Hanni kann sich jetzt ins Bettchen wieder legen. Und
nee, kann er nicht.
Muss
er
auch auf die Baustelle.
Nee, der hat gleich einen Termin um 9 Uhr und aber eine andere Baustelle.
Andere
Baustelle. Nicht die bisher übliche Baustelle.
Aber ich denke, wir haben eine ganz schöne Folge hinbekommen. Vielleicht noch eine Info. Ich habe ja es geschafft gehabt, hier diesen komischen Würfel da zu bestellen. Ich habe jetzt eine Versandnachricht bekommen aus Hintertupfing in Amerika irgendwo. Also ich fröne dessen, dass es vielleicht in den nächsten 4-5 Tagen kommt und wir vielleicht in der nächsten Folge schon entweder es zum Bestandteil unserer Folge machen oder im Nachgespräch verwerfen. Ich bin mal gespannt.
Ja.
Das. Und sind immersiven Würfel.
Ja, schauen wir mal. Hast du nicht noch irgendwas bestellt?
Die Brille dazu. Das war alles so günstig. Da habe ich direkt die passende Brille dazu bestellt.
Hattest du nicht noch irgendwas bestellt?
Nein. Nee, in die Richtung. Okay. Sonst haben wir nur unser Equipment noch aufgebessert, was allerdings noch nicht zum Einsatz hier kommt.
Ja, stimmt. Das funktioniert noch nicht so ganz.
Sieht aber schon mal ganz gut bei dir auf dem Sideboard aus.
Ja. Super.
Sieht sensationell gut aus.
Ja, nu, es ist, tja.
Verrückt.
Nicht so einfach, manchmal.
Muss es ja auch nicht sein.
Aber es hat
ein Farbdisplay. Hat der Monitor denn geklappt?
Welcher Monitor? Ja, klar, der hat geklappt.
Ja, halt auch mit beiden Pümpel hast du mal reingesteckt.
Es war zumindest in dem einen, war es auf beiden Seiten, Stereo, ja.
Ja, okay.
Ich habe es aber nicht in beide reingesteckt. Aber es wird ja dann.
Ja, denke ich auch. Wird vielleicht ein bisschen leiser werden, weil der Widerstand größer wird.
Genau. Aber da kann man ja hier lauter drehen.
Ja, genau. Schön. Ich freue mich drauf.
Aber so, dazu vielleicht.
Jetzt haben wir die Leute völlig verwirrt. Dazu vielleicht an einer anderen Stelle mehr. Interessiert
auch eigentlich nicht.
Soll ja auch so sein. Wie viel haben wir es denn? Haben wir schon 20 nach?
Wir haben
5 vor halb.
Halb.
Halb, ja, dann.
Also eine Minute vor halb.
Habe ich noch 90 Sekunden, 60 Sekunden Zeit, mich zu verabschieden.
Okay. Und, eine Stunde 15 Minuten reicht auch.
Ja. Bye bye, ich sag tschüss, bis nächste Woche.
Tschüss. Und
ich freue mich drauf.
Tschüss.